Willkommen bei Podcast 42. Frechen fragt, die 42 antwortet. Die 42, das ist die Abteilung Kulturelle Einrichtungen der Stadt Frechen. Die Volkshochschule, die Musikschule, die Stadtbücherei und das Stadtarchiv. Unser Podcast greift eure Fragen auf und liefert Antworten. Von Bildung und Musik über Bücher bis hin zur Stadtgeschichte. Wir decken alles ab. Und wer weiß, vielleicht ist die Antwort sogar 42.
Hallo da draußen und auch von mir herzlich willkommen bei Podcast 42, Frechen fragt, die 42 antwortet. Die Fragen, die wir diesmal beantworten wollen, sind: Kann man mit Lesen einen Preis gewinnen? Kann man außer Fremdsprachen auch Fremdschriften an der Volkshochschule Frechen lernen? Was ist das Wichtigste am Musikwettbewerb Jugend musiziert? Spaß oder Perfektion? Und gab es schon E-Mobilität in 1897? Mein Name ist Philipp de Deweyder-Haas und ich suche mit Ihnen zusammen nach den Antworten. Die erste Frage war: Kann man mit Lesen einen Preis gewinnen? Ja, kann man. Aber es geht beim Sommerleseklub um viel mehr. Worum es beim Sommerleseklub so alles geht, dazu hat Jessica Strothmann Svenja Gorgels von der Stadtbücherei interviewt.
Hallo Svenja.
Hallo liebe Jessica. Ich bin heute ja hier, um euch was über den Sommerleseklub zu erzählen. Das ist ein bundesweites Leseförderungsprojekt, das wir schon seit 18 Jahren hier in Frechen machen. Also wir sind schon bald im 20. Jahr angekommen und finden das Projekt noch immer so schön wie am ersten Tag. Der Sommerleseklub beginnt bei uns in Frechen am 8. Juli und läuft bis zum 30. August. Und mitmachen können alle Menschen, egal ob groß oder klein, die Spaß am Lesen haben, die Spaß an Geschichten haben. Egal ob als Buch oder auch als Hörbuch, ob als E-Book oder als physisches Buch. Alle Menschen, die gerne lesen und Geschichten oder auch Sachbücher lieben, die können mitmachen und können sich für das Projekt bei uns in der Stadtbücherei kostenlos anmelden. Daraufhin können alle Teilnehmenden entscheiden, ob sie alleine mitmachen möchten oder auch im Team. Man kann sich bis zu 5 Personen zusammenschließen und ein Team bilden. Da können Kinder sich zusammenschließen, es können sich Geschwister zusammenschließen, es können sich Familien, Nachbarn zusammenschließen. Also je bunter, desto besser, egal welches Alter, und dann zusammen das SLC-Logbuch führen. In dem Logbuch, da trägt man ein, was man gelesen oder gehört hat und kann gleichzeitig noch die Inhalte dokumentieren. Man kann kreativ werden, man kann die Inhalte beschreiben, Lieblingsfiguren, man kann Fotos einkleben, man kann Bilder zeichnen, man kann Gedichte schreiben, Geschichten. Also in all den Jahren haben wir so tolle kreative Beiträge bekommen. Und man kann eben den Sommer dazu nutzen und das Projekt, seinen Lesesommer abzubilden und alle Leseerlebnisse. Man kann seinen Lieblingsleseort beschreiben oder fotografieren, das Top-Leseerlebnis. Also man kann beschreiben, welches Buch einem am besten gefallen hat. Und das macht so viel Spaß und es macht super viel Spaß, auch anzuschauen, was die Teilnehmenden da den Sommer über erlebt haben. Wie gesagt, anmelden kann man sich bei uns in der Stadtbücherei. Da bekommt man dann auch das Logbuch. Und bis zum 30. August hat man Zeit, dieses Logbuch dann bei uns abzugeben. Und danach startet die Belohnung, denn für alle Teilnehmenden, die erfolgreich mitgemacht haben, gibt es dann am 13. September eine große Abschlussparty. Auf der Party gibt es dann Getränke, Pizza und wir zeichnen besonders kreative, witzige, spaßige Logbücher dann nochmal besonders mit Preisen aus. Außerdem bekommen alle Teilnehmenden eine Urkunde und eine kleine Überraschung. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Es warten viele tolle neue Bücher, die den Lesesommer bunt und interessant machen werden. Und wie gesagt, bei der Party ist es immer total schön, wenn dann alle zusammenkommen und man so ein bisschen feiern kann. Das Leseerlebnis, den Sommer, die Bücher. Und deswegen laden wir alle ganz herzlich dazu ein, bei uns vorbeizukommen und auch mitzumachen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auf den Sommerleseklub einstimmen und euch überreden, mitzumachen.
Ja, vielen Dank, Svenja, für diesen Einblick in den Sommerleseklub. Ich freue mich auf jeden Fall schon total. Ich freue mich vor allem immer auf die toll gestalteten Logbücher und natürlich auf die große, große Party. Das Wichtigste hat Svenja euch noch vorenthalten. Es gibt ganz leckere Pizza, ganz viel leckere Pizza. Und ja, wenn ihr auch Lust habt mitzukommen, dann kommt einfach ab Anfang Juli. Es startet am 8. Juli bei uns in der Stadtbücherei. Da könnt ihr euch die Logbücher abholen. Und die ganzen Sommerferien bis Ende August habt ihr Zeit, das dann abzugeben. Und dann werdet ihr selbstverständlich alle zur Party eingeladen.
Der Veranstaltungstipp.
Die zweite Frage war, ob man außer Fremdsprachen auch Fremdschriften lernen kann bei der Volkshochschule. Ja, das kann man, aber dazu holt die Volkshochschule sich die Expertise beim Frechener Stadtarchiv. Isabel Porschen und Albina Daka, beide vom Stadtarchiv, erklären uns im nächsten Beitrag, was Kurrentschrift bzw. Süterlin ist. Einige O-Töne von den Kursteilnehmenden sind auch mit dabei.
Hallo aus dem Podcast-Studio. Mein Name ist Isabel Porschen und ich sitze hier mit meiner Kollegin Albina Daka.
Hallo auch von mir.
Wir haben gerade den letzten Termin unseres Kurses Alte Schriften lernen hinter uns gebracht. Gemeinsam mit der Volkshochschule bieten wir diesen Kurs jetzt schon seit über 2 Jahren an. Die Teilnehmenden lernen hier die Kurrentschrift bzw. die Süterlin-Schrift zu lesen. Die Kurrentschrift war zwischen dem 16. und der Mitte des 20. Jahrhunderts die gebräuchliche Schreibschrift. Wer also im Stadtarchiv recherchieren möchte oder zum Beispiel noch alte Briefe oder Rezepte der Großeltern zu Hause hat, könnte diese Fähigkeit ganz gut gebrauchen. Albina, du hast ja ein besonderes Verhältnis zur Kurrent- bzw. Süterlin-Schrift, denn du kannst sie nicht nur gut lesen, sondern auch gut schreiben. Im Kurs sage ich ja immer, du bist unsere Expertin für die Kurrentschrift. Wie kam es denn dazu?
Also ich bin schon als Kind ein großer, großer Bücherwurm gewesen. Ich habe gerne geschrieben, ich habe gerne gelesen. Und da kam mir in der 5. Klasse das Thema Schule früher gerade recht. Wir haben mit meiner Klasse eine Exkursion zu einem Schulmuseum gemacht, mit Einblick in die Schulzeit vor 100 Jahren. Dort haben wir auch Schreibutensilien bekommen, wie sie vor 100 Jahren gewohnt waren, mit Schiefertafel und Griffel. Und dort durften wir dann auch Schreibungen machen. Und das fand ich so interessant, dass ich mich zu Hause weiterhin mit dem Thema beschäftigt habe. Und jetzt habe ich auch beruflich was damit zu tun.
Ja, das ist immer super, wenn man Hobby und Beruf miteinander verknüpfen kann. Ja, bevor wir uns gleich mal anhören wollen, welche Erfahrungen die Teilnehmenden des Kurses gemacht haben, müssen wir noch ein Mysterium klären, nämlich den Unterschied zwischen der Süterlin-Schrift und der Kurrentschrift. Die meisten Leute werden wahrscheinlich den Begriff Süterlin-Schrift häufiger gehört haben, aber eigentlich ist die Süterlin-Schrift nur eine Variante der Kurrentschrift. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wechselte das übliche Schreibgerät vom Gänsekiel zur Stahlfeder, was besonders kleinen Kinderhänden das Erlernen der Kurrentschrift erschwert hat. Es wurde also eine Variante der Schrift benötigt. Ludwig Süterlin, der Grafiker und Schriftgestalter war, hat 1911 im Auftrag des preußischen Kultusministeriums eine kinderfreundliche Handschrift entwickelt, die dann auch nach ihm benannt wurde, nämlich die Süterlin-Schrift. Das hat die Benutzung von Schreibgeräten mit gleichmäßiger Strichstärke vereinfacht. Denn wer die Kurrentschrift kennt, dem wird sicher auffallen, dass die Buchstaben unterschiedliche Strichstärken aufweisen. Denn die Linien, die von unten nach oben geschrieben werden, sind dünn. Und die Linien, die von oben nach unten geschrieben werden, sind dick. Bei der Süterlin-Schrift ist die Strichstärke einheitlich. Die Buchstaben sind ähnlich, aber der deutlichste Unterschied ist eben diese jetzt nicht mehr unterschiedlichen Strichstärken. Ja, jetzt wollen wir aber mal reinhören, wie den Teilnehmenden denn der Kurs gefallen hat.
Der Kurs hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich auch geschrieben, dieses freundliche Miteinander, diese Hilfsbereitschaft. Also er hat mir von der Atmosphäre sehr gut gefallen. Und ja, was nehme ich mit? Ich bin jetzt etwas sicherer. Wenn mir ein Text auftaucht, ein altes Gedicht oder ähnliches, sehe ich mich in der Lage, das zu entziffern.
Also der Kurs hat mir sehr gut gefallen. Ja, so hatte ich es mir eigentlich gar nicht vorgestellt, aber ich bin total begeistert. Und ja, hat mich weitergebracht in dem, was ich erreichen wollte im Grunde genommen. Und dementsprechend werde ich mich beim Nachfolgekurs wahrscheinlich auch anmelden.
Der Kurs war sehr, sehr schön konzipiert. Es waren wichtige Informationen, die uns weitergeholfen haben, und der Kurs war sehr logisch aufgebaut.
Der Kurs hat mir sehr gut gefallen, weil man nach den 4 Stunden schon in der Lage ist, zumindest sauber geschriebene Texte, ja, fast flüssig zu lesen. Erkenntnisse, dass ich gerne den Nachfolgekurs auch noch machen möchte.
Der Kursus war so grandios, das hätte ich mir nie vorgestellt. Und die Lehrerinnen haben es ganz interessant gestaltet. Und jeder Termin war vollkommen anders, er baute auf. Und dass wir so viel unterschiedliche Schriftstücke bekommen haben, die ganz unterschiedliche Anforderungen hatten, also das fand ich einfach toll. So hätte ich mir das nie vorgestellt. Immer wieder gerne.
Wie schön, danke.
Gerne.
Wer jetzt Lust bekommen hat, sich auch mal mit diesen alten Schriften zu beschäftigen, sollte den nächsten Semesterstart der Volkshochschule in diesem Herbst im Auge behalten. Dann bieten wir den Kurs Alte Schriften lernen wieder an. Weil der Kurs die letzten Male so gut angekommen ist, aufmerksame Zuhörende haben es vielleicht vorhin schon gehört, erweitern wir unser Angebot dann auch um einen Aufbaukurs.
Wir freuen uns auf den nächsten Kurs und über viele Interessierte.
Sie können sich für den neuen Kurs Alte Schriften lernen sowie für alle anderen Volkshochschulkurse ab dem 14. August anmelden.
Der Veranstaltungstipp.
Was wohl das Wichtigste am Musikwettbewerb Jugend musiziert ist? Na, raten Sie mal. Spaß natürlich. Bernd Kolenia hat dazu Musikschullehrer Niklas Halm interviewt. Niklas Halm war für die Organisation des Wettbewerbs verantwortlich.
Niklas, stell dich doch selber mal kurz vor für unsere Zuhörer.
Ja, gerne. Ich bin Niklas Halm, Gitarrendozent hier an der Musikschule Frechen und organisiere einmal jährlich den Regionalwettbewerb hier in Frechen an der Musikschule. Wir haben mehrere Standorte im ganzen Rhein-Erft-Kreis mit der Musikschule Hürth, Brühl, Erftstadt und La Musica, glaube ich, ne? Wenn ich jetzt keine vergessen habe, und in Frechen eben. Und wir teilen uns die Arbeit immer ein bisschen auf. Jetzt dieses Jahr war Gitarre Duo, Zupfensemble, Ballermann und Gesang Pop hier in Frechen. Genau, und den haben wir gerade erfolgreich hinter uns gebracht.
Genau, war ganz großartig. Also Organisation lief wie am Schnürchen, muss ich sagen. Großes Kompliment. Was ist denn für dich so ein bisschen die besondere Herausforderung bei so einer Geschichte wie Jugend musiziert?
An sich die Ausschreibung, das ist ja immer die Frage, wie genau die dann am Ende auch aussieht, dass wir uns dann mit allen Musikschulen absprechen, wer nimmt jetzt welche Beiträge bzw. welche Kategorien, und dass man dann auch schaut, dass die Programme passen der Schüler, dass man die Reihenfolge im Wettbewerb nicht nur, ich sag jetzt mal, dramaturgisch richtig macht, dass die Altersgruppen stimmen, sondern dass es auch von der Organisation, gerade, ich meine jetzt das Beispiel Gesang Pop, da braucht man Playback und Klavierbegleitung und dann danach auf einmal die zarten Gitarrenduos. Auf einmal kommt dann noch die Ballermann rein und dann noch mal ein großes Zupfensemble. Das zu organisieren, das auch bei Mehrfachteilnahmen und was alles noch oben drauf kommt, dass das passt, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Ansonsten das meiste, was an Absprachen dann noch passiert, passiert dann im Nachhinein, wenn die Urkunden verteilt werden müssen. Und genau.
Ganz viel fleißige Arbeit im Hintergrund. Ich glaube, das JM-Daten, das ist, glaube ich, jetzt ein neues Programm. Das heißt anders. Also wo die ganzen Kinder sich und die Eltern sich anmelden. Ihr müsst das ja verarbeiten, ihr müsst dann die Pläne machen. Heißt das noch JM-Daten oder ist das jetzt ein
anderes? Nee, das ist sozusagen deren eigene Website. Ich glaube, jugend-musiziert.org. Wenn man es googelt, findet man es. Genau, und da kann man sich mit einer DMR-ID anmelden. Das ist die Deutsche Musikrat-Anmeldung, sage ich mal, was als datenschutzkonform abläuft. Da meldet sich jeder Schüler selbstständig an, auch die Lehrer, die Jury auch und wir als Organisatoren. Und wir können dann alles zentral an Daten abgreifen, die wir für die Planung brauchen.
Also Digitalisierung auch in dem Bereich. Hast du vielleicht eine Zahl aus dem Erftkreis, wie viele Kinder insgesamt denn aus allen kommunalen Musikschulen diesmal mit am Start waren?
Dadurch, dass wir jetzt sehr viele Duos, Ensembles oder auch Violine mit Klavier und was sonst noch alles dabei haben, sind es zwar weniger Wertungen, aber an Teilnehmerzahl kann man die Zahl 84 festmachen.
Klingt schon ganz gut, aber ich glaube, früher hatten wir noch bessere Zahlen. Und natürlich ist es immer dieses Thema, dass gesagt wird, oh, da muss man so überdurchschnittliche Leistungen bringen, da muss man so super gut sein, um da mitzumachen. An der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen den Mutmacher. Meldet euch ruhig an. Erste Preise, zweite Preise oder auch die Weiterleitungen dann nachher. Das sind alles tolle Erfolge. Es muss keiner ein Überflieger sein, um mitzumachen. Da gilt auch Spaß an der Freude.
Also ich kann da auch nur jedem empfehlen, sich anzumelden, mitzumachen. Wenn es die Weiterleitung ist, ist das ein großer Erfolg. Aber selbst wenn nicht, man kann nur davon lernen und gestärkt daraus gehen und vielleicht sogar mit noch mehr Wissen und Erfahrung. Genau,
vielleicht auch nochmal an der Stelle, die Jury bei uns hier in Frechen war in diesem Jahr besetzt mit Hans-Werner Huppertz aus der Musikhochschule Köln, also Professor dort. Dann hatten wir den Yoshi Tongayong. Wir hatten ja auch zwei Wertungen Gesang, der speziell für Gesang eingeladen wurde. Ganz toller Jazzsänger. Und wir hatten noch einen Kollegen.
Genau, den Luke Pan, der ist selber Dirigent, arbeitet in der Oper, kennt sich dadurch mit jedem Instrument aus, hat auch selber bis zum Master Gitarre schon abgeschlossen, das Studium. Also der Mann für alles, sage ich
mal. Genau, da haben wir eigentlich eine ganz hochkarätige Jury zusammen gehabt. Und trotzdem ist das nicht kritisch, sondern, sage ich, sehr motivierend. Alle gingen mit einem Lachen raus, also hatte ich das gesehen. Ne?
Genau, also den Eindruck habe ich auch. Hier in Frechen haben wir unten immer das Café noch aufgebaut, wo man auch mit den anderen Teilnehmern in Kontakt kommen kann und sich unterhalten kann.
Und auch nochmal der Hinweis, das Thema Begegnung, Netzwerken. Wir haben ja im Sommer dann wieder unser Gitarrenfest. Achtet bitte drauf, schaut mal auf die Homepage von der Musikschule, da wird das unser Aktuelles sicherlich früh genug zu sehen sein, wird sicherlich auch noch plakatiert. Und da werden wir viele von den Kollegen ja auch wiedersehen. Und da wird das Thema Begegnung. Vielen, vielen Dank, Niklas, ja, an der Stelle an dich für die Organisation, für das Interview. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Und nachträglich noch einen herzlichen Glückwunsch an Martha Zielke. Sie hat mit ihrem Trio Harfinity beim Bundeswettbewerb den ersten Preis erhalten.
Der Buchtipp.
Und die letzte Frage in dieser Folge befasst sich mit E-Mobilität. Im vorletzten Jahrhundert schon? Lassen Sie sich mal überraschen. Ich habe Volker Schüler, Autor und Historiker, anlässlich seiner Buchvorstellung im Stadtarchiv mal interviewt. Er erzählt Ihnen mehr über Fienchen und ob es da schon Strom gab. Ich bin hier im Lesesaal des Stadtarchivs und bei mir steht Volker Schüler, Autor und Historiker, der heute Abend zum zweiten Mal vor ausverkauftem Saal sein neues Buch vorstellen wird. Fienchen pendelte zwischen Köln und Benzelrath. Herr Schüler, können Sie sich mal kurz vorstellen?
Ich bin ehemaliger Rundfunkredakteur und bin seit dem Jahre 2000 bin ich in Personalunion Autor, Verleger, Vertriebsmanager und Ähnliches.
Warum haben Sie sich mit dieser Bahnlinie Fienchen beschäftigt?
Das hat sich im Grunde genommen schon vor langer Zeit von selbst ergeben. Ich habe mich in den Jahren zuvor ausführlich mit der Bergheimer Kreisbahn befasst, mit der Euskirchener Kreisbahn, das heißt also mit dem System der Kleinbahnen, die so ungefähr ab 1890 eingerichtet wurden. Und da fehlte ein Verbindungsstück und dieses Verbindungsstück ist Benzelrath, denn dort kam die Bergheimer Kreisbahn an und übernahm dort auch die Reisenden in Richtung Köln.
Was macht Fienchen oder die Bahnlinie so speziell? Wann war die? Wo war sie?
Sie gehört natürlich zum heutigen Stadtgebiet als Linie 7. Sie ist 1914 auf die normalspurigen Gleise gesetzt worden und fuhr von Benzelrath aus in Richtung Köln entlang der heutigen Dürener Straße, die früher anders hieß, bis ins Stadtzentrum, fuhr dort eine Schleife und pendelte in diesem Fall wieder zurück und nahm also die dorthin geeilten, die ihre Arbeitsplätze in Köln hatten, wieder auf und brachte sie nach Frechen.
Wann wurde Fienchen von Linie 7 ersetzt?
Ende der 60er Jahre.
Gab es denn während der Recherche spannende Geschichten oder kuriose Geschichten, die Sie gehört haben oder gefunden haben?
Ich habe gefunden, und das ist das Besondere vielleicht, oder ich hoffe darauf, ist, dass so um 1897 herum ein Akkutriebwagen auf dieser Strecke probeweise für 2 Jahre gefahren ist. Das muss ein Ungeheuer gewesen sein, mit 22 Tonnen Gewicht, mit Batterie betrieben. Die Batterien reichten für 2-mal hin und zurück, wurden dann hier von dem Elektrizitätswerk in der Kölnstraße wieder aufgeladen und durften dann wieder runter nach Köln-Lind fahren.
Also E-Mobilität, bevor das Wort erfunden wurde.
Ja, das kann man wohl sagen. Nun 1914 war die erste Straßenbahn, also Fienchen, hieß noch nicht Fienchen, sondern Linie F. Und erst im Laufe der Jahre kann man annehmen, es kam natürlich der Erste Weltkrieg dazwischen, aber ich nehme an, dass so während der Zeit der Weimarer Republik, also von 1918 bis 1933, in dieser Zeit sich das entwickelt hat im Volksmund, dass man nicht von der Linie F sprach, sondern Fienchen eben.
Vielen herzlichen Dank fürs Interview.
Ich danke Ihnen, es war mir ein Vergnügen.
Mir bleibt hierzu nur noch eine Ergänzung, nämlich dass es das Buch Fienchen pendelte zwischen Köln und Benzelrath überall dort erhältlich ist, wo es gute Bücher gibt. So, das war die letzte Folge vor dem Sommer. Eine Pause machen wir aber bei Podcast 42 nicht. Wir stellen Ihnen die Leiterinnen und Leiter der kulturellen Einrichtungen in diesem Sommer vor. Vielleicht hören Sie dann auch nochmal zu, vielleicht mit einem Fienchen in der Hand, aber auf jeden Fall im Sinne von Douglas Adams packen Sie immer Ihr Handtuch mit ein. Aus dem Podcaststudio grüßen für die Technik Bernd Colinia und für alles andere Philippe de Weideras. Haben Sie schöne Sommertage.
Podcast 42 wurde gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW mit Mitteln aus dem Innovationsfonds des Weiterbildungsgesetzes.